Wenn ich das jetzt aber empfehle, mehr Ballaststoffe zu essen, dann denken die Leute, ja gut, ich fange jetzt morgen damit an. Esse nur noch Vollkornprodukte und bekommen dann Probleme. Und das liegt daran, dass unser Mikrobiom das noch nicht kennt. Also wir müssen uns quasi langsam an diese gesunde Menge ranfuttern. Also ich höre das so oft, ja, ich habe das probiert, ich vertrage es aber nicht. Obwohl das natürlich sehr gesund ist.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.
Ihr Lieben, heute wird's spannend und auch ein bisschen lecker. Mein Gast heute ist Ernährungswissenschaftler mit Leib und Seele, wie er selbst sagt, Bestseller, Autor, Podcaster und einer meiner echten Lieblingserklärbären, wenn es um gesunde Ernährung geht. In seinem neuen Buch verrät er, warum Blaubeeren unser Gehirn fitter machen können, wieso Kaffee zwar gut, aber, jetzt kommt's, nicht die Lösung für alles ist und wie wir durch die richtige Ernährung endlich besser schlafen können. Wir reden über Foodmythen, über die besten Tricks gegen Stressessen und natürlich auch darüber, was er selbst vielleicht nachts doch mal heimlich snackt. Ganz herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Podcast, lieber Achim Sam.
Hallo, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Du hast schon geschmunzelt. Bei was hast du geschmunzelt?
Ach, bei ganz vielen Sachen irgendwie so. Also ich muss ja eins vorweg sagen, ich bin ja jetzt auch nicht der immer all das, was er so erzählt, auch umsetzen kann. Also ich würde es mir wünschen. Ich bin selber Figurpendler. Mein Gewicht geht hoch und runter seit vielen Jahren.
Figurpendler.
Naja. Also ich glaube ganz fest an den Setpoint, also dass es ein biologisches Gewicht gibt. Und ich habe allerdings auch ein Wohlfühlgewicht. Mein Wohlfühlgewicht sind so bei so 84, 85 Kilo. Mein Setpoint, biologisches Gewicht, tendiert aber immer so 100, 105. Aha. Da will mein Körper immer hin. Da bin ich auch gerade, will ich auch wieder weg von. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es gleich ungesund ist, weil ich mich relativ viel bewege und aktiv bin. Aber das ist so mein biologisches Gewicht.
Aber das ist spannend, weil das heißt ja, dass nicht unbedingt nur so das perfekte Idealgewicht gesund ist, solange wir uns auch gesund ernähren und ein bisschen in Bewegung bleiben.
Genau, ja. Also es gibt ein Hormon, das sogenannte Adiponektin. Das ist ein Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn man aktiv ist. Also man muss ja nur mal zurückgehen in die Vergangenheit, also in unsere Evolution der Ernährung und der menschlichen Evolution. Wir waren ja Jäger und Sammler. Wir sind entweder dem Mammut hinterhergelaufen oder dem Säbelzahntiger davon. Und in der Zeit gab es auch Phasen, wo wir wenig Nahrung bekommen haben uns aber auch viel bewegt. Wir waren sehr aktiv. Und das ist das, was uns heute fehlt. Und wenn man also noch viel aktiv ist so und dann unser Körper will uns ja nichts Böses mit dem Körper Fett, er will uns ja vor Notzeiten schützen. Nur wir haben diese Notzeiten ja so eigentlich gar nicht mehr, außer wir gehen zum Sport oder bewegen uns im Alltag halt einfach mehr oder nehmen jetzt nicht immer nur die Rolltreppe, sondern versuchen einfach das Aktivitätslevel zu erhöhen im Alltag. Dann schüttet der Körper ein Hormon aus, das sogenannte Adiponektin. Und das sorgt dafür, dass zwar Fett eingespeichert wird, aber an den richtigen Stellen. Schwierig wird es, wenn es eben in Organnähe, also dieses viszerale Bauchfett, das ist das, was das Risiko erhöht, für ernährungsbedingte Erkrankungen. Und es sitzt in Organnähe, ist hormonaktiv und das ist dann nicht so gut. Wenn wir uns aber bewegen, dann findet eine Umverteilung statt. Also es wird, sagen wir mal, globaler im Körper verteilt, das Fett, und das ist dann nicht so schädlich. Nehmen wir jetzt beispielsweise einen Sumo-Ringer. Ein Sumo-Ringer ist nicht gleich ungesund. Solange der sich bewegt, fährt der eigentlich, außer hat jetzt Probleme mit den Knochen wegen des Gewichts. Aber was den Organismus anbelangt, lebt er eigentlich recht gesund, solange der aktiv ist. Hört er jetzt aber auf mit dem Training, dann produziert er weniger Adiponektin und dann kommt es zu einer Umverlagerung des Fetts und dann wird es eben schwierig. Also ich will jetzt nicht einen Freispruch, dass es gut ist oder warum habe ich selber ein paar Kilo mehr oder gerade auch am Bauch.
Ja, das ist spannend erklärt.
Aber unser Körper will uns, das Fett ist quasi ein Langzeitspeicher und was uns auch dazu gemacht hat, dass wir heute hier sitzen können. Also der Mensch, dass wir quasi als mit einzige Spezies uns fortbewegt haben von einem Ursprungsort und sind quasi auf Erkundungstour gegangen und haben Neues erkundet, Neues entdeckt und konnten uns quasi so global vermehren.
Ich musste so lachen eben auch, Achim, als ich gesagt habe, herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Podcast, hast du auch geschmunzelt, weil du hast gesagt, du fühlst dich hier ein bisschen zu Hause.
Ich fühle mich hier sehr zu Hause. Also A, kenne ich euch ja.
Ja, das stimmt.
Und B, das Hause Burda ist mir auch wohl bekannt. Das war so meine Kinderstube. Also ich habe damals ein Praktikum da gemacht während meines Studiums. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert und habe parallel ein Praktikum gemacht bei Fit for Fun. Und dann bin ich da kleben geblieben und habe dann parallel volontiert, also an der Burda-Journalistenschule in Offenburg, und habe die Ausbildung und das Studium parallel gemacht. Ich habe beides abgeschlossen, also Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften und die Journalismusschule, und bin dann bei Fit for Fun geblieben und war dann da Stellvertreter, Ressortleiter.
Hast du richtig Karriere noch gemacht?
Naja, was Konzern. Heißt Karriere? Also es hat mir einfach immer Spaß gemacht und dann geht es ja so automatisch. Ich habe es nie drauf angelegt, aber das war 12 Jahre lang meine Kinderstube. Eine
das
tolle
ist
Zeit.
Lustig. Ja. Wie schön. Ja, also back to the roots ein bisschen heute, dann hier bei Bunte. Du hast ein neues Buch, das hat den schönen Titel Gute Milch und böser Dinkel. Ja. Jetzt muss ich auch selber sagen, das kennt man selber. Also gefühlt heißt ein Tag Kuhmilch, oh, ganz gefährlich. Besser vielleicht die Hafermilch oder die Mandelmilch oder die Reismilch. Dann ist es der Dinkel, ah, lieber doch nicht Dinkel. Ist es so einfach, dass man sagen kann, es ist gut oder es ist böse?
Also zunächst möchte ich einmal sagen, warum wir jetzt das nächste Ernährungsbuch geschrieben haben. Das habe ich ja mit dem Professor Dr. Sina zusammen gemacht, der mir auch seit vielen Jahren sehr verbunden ist. Und wir haben einfach immer einen offenen Austausch zum Thema Ernährung. Und wir schließen uns kurz und diskutieren über Studien, was so kommt, und auch über Meinungen, die so durchs Netz kursieren und über Fragen, die uns im Alltag gestellt werden. Weil so als Ernährungswissenschaftler oder Ernährungsmediziner wirst du überall und an jeder Stelle immer gefragt, so, was hat's denn eigentlich irgendwie mit dem Thema XY auf sich. Egal, ob ich auf einer Party bin oder am Buffet stehe und dann steht jemand hinter mir und sagt, ach, das ist also ein Ernährungswissenschaftler. Ich habe mir neulich an der Tankstelle, ich gebe es offen zu, ich habe mir ein Croissant gekauft. Und dann steht, ich stand da so im Schlabberlook und hätte nie gedacht, dass mich da jemand erkennt. Und dann steht einer hinter mir und sagt, ach, das ist jetzt also ein Ernährungswissenschaftler, ein Croissant. Ist aber nicht so gesund. Und also du wirst überall irgendwie damit konfrontiert mit dem Thema Ernährung, was ja auch in Ordnung ist. Und wir dachten uns aber, es ist so viel Verwirrung da draußen. Also dieser Ernährungsdschungel ist ja sehr wirr. Und wir wollen da mal Aufklärungsarbeit leisten und schreiben das einmal auf. Und da Papier sehr geduldig ist, haben wir gedacht, wir machen das mal wieder in der klassischen Buchform. Weil es eben für uns auch das Seriöseste war. Also da lesen auch noch andere Menschen mit drüber und man prüft es schon ganz genau, was da auch wirklich steht. Und haben uns also entschlossen, die häufigsten Ernährungsfragen da einmal dezidiert zu beantworten, aber nicht nur auf Basis von klassischen Studien, weil Studien auch immer vielseitig zu betrachten sind. Also auch die müssen interpretiert werden. Und das haben wir damit getan. Also es gibt ja bei Instagram und Co. gibt es immer die eine Fraktion, die so Wissen irgendwie raushaut oder vermeintliches Wissen, und die andere Fraktion, die das dann analysiert und sagt, no, das ist jetzt richtig oder falsch auf Basis von Studien. Und das ist auch in Ordnung so, das finde ich auch gut, aber da steckt meistens mehr dahinter. Also wenn wir jetzt beispielsweise die mediterrane Kost uns mal anschauen, also warum leben die in südlicheren Ländern gesünder und besser, haben weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Probleme mit metabolischem Syndrom, wird es oft so mit dem Olivenöl gleichgesetzt. Und man sagt, ja, esst mehr Olivenöl, esst mehr Fisch und so weiter.
So kennt man's, genau.
Aber wenn man sich das mal genau anschaut, dann leben die auch nicht so gesund, wie wir das uns jetzt heute irgendwie so immer erklären würden. Also die essen sehr spät, beispielsweise sehr viel auf einmal, und aber sind trotzdem in Summe gesünder. Woran liegt das? Und ich bin der Meinung, dass es eben nicht nur am Olivenöl liegt und an der Ernährung, sondern auch an den Lebensumständen. Die haben viel mehr Sonnenlicht, die haben eine andere Einstellung zum Leben. Das kennt jeder, wenn man mal so ein paar Tage weg ist im Süden, wie gut einem das tut, wenn man mal ein bisschen mehr Sonne sieht als bei uns. Wenn man morgens aufsteht und draußen scheint die Sonne, dann fängt der Tag gleich ganz anders an, als wenn es draußen regnet und sackgrau ist. Und das kann man eben nicht mit in einer Studie abbilden. Und das sind immer die Aspekte, die schon auch eine Rolle spielen und die man irgendwie mit interpretieren muss. Ne?
Super spannend.
Und sollte. Oder die Franzosen gehören zu den schlanksten Nationen.
Und das jetzt kommt nicht vom Baguette.
Oder die drei Geheimnisse der französischen Küche sind ja Butter, 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 und trotzdem zählen sie zu den schlanksten Nationen. Warum ist das so? Weil die Franzosen noch nicht so diese Snackkultur haben, die wir bei uns beispielsweise haben. Ne? Also, dass man so ein Coffee to go und man nimmt sich was mit, oder wie ein Croissant, ich von der Tanke, und futtert das so nebenbei und hat immer wieder diese Insulinstimulation, sondern die setzen sich noch hin und essen. Natürlich verändert sich das auch aktuell, weil auch das hält Einzug da bei den Franzosen, aber ganz klassisch setzen die sich auch in der Mittagspause hin und essen. und essen dann wirklich eine ganze Portion plus vielleicht noch ein Dessert und so dazu. Und dann haben die eine Ruhezeit quasi, wie so eine Art intermittierendes Fasten zwischen den Mahlzeiten. Und das ist das, wo der Körper wieder auf die eigenen Energiereserven zurückgreift und man nicht permanent diese Insulinpeaks hat, was uns dann auf Dauer eben dicker macht und auch krank. Ne?
Klar, hier eine Nuss, da ein Stück Schokolade, so mampft man sich so ein bisschen durch den Tag.
Ja, oder auch ein Kaffee mit so ein bisschen Milchschaum oder so.
Ist ne? auch schon eine Mahlzeit,
das,
ne?
Ja, obwohl man ja immer sagt, so Milch und Proteine, das hat ja nicht so eine hohe Insulinstimulation, aber es ist zumindest eine da. Mhm. Also man hat jetzt nicht so einen hohen Insulinpeak. Das Problem ist, natürlich, Insulin ist ein sehr wichtiges Hormon, das wichtigste anabole Hormon, das wir haben. Aber wenn man eben zu viel davon ausschüttet, dann ist quasi diese Einlagerung, der anabole Stoffwechsel permanent da. Also wir speichern dauernd ein. Und werden es dann eben nicht mehr los. So, und das ist das Problem dabei.
Vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob es da eine einheitliche Definition deinerseits gibt, das Thema Milch. Finde ich wirklich spannend, weil da gibt es in der Tat jeden Tag gefühlt eine neue Marschrichtung. Würdest du denn sagen, ist Kuhmilch wirklich so böse, wie es immer heißt?
Also um da jetzt nicht so detailliert irgendwie drauf einzugehen, das ist ja wirklich ein Streit der Gelehrten beim Thema Kuhmilch. Ja. Also wenn man jetzt mal weggeht von diesem ethischen Aspekt, ich trinke selber Kuhmilch, ich versuche das aber zu reduzieren, weil wenn man das mal erlebt hat, wenn den Müttern die Kälber weggenommen werden, also weiterhin Milch geben, also wie die Mütter da schreien und auch leiden, das Tierwohl ist mir auch dann an einer gewissen Stelle schon wichtig. Aber möchte mich da auch nicht zum Apostel jetzt machen. So. Aber das ist ein Grund, warum ich weniger Kuhmilch trinke oder es zumindest versuche und mehr Hafermilch. Was die Inhaltsstoffe anbelangt, also so wie das immer so kursiert, so schädlich ist die Milch tatsächlich nicht, wenn man sich die Studiensituation anschaut. Und hat von den Inhaltsstoffen wesentlich mehr als jetzt die Hafermilch. Das Hafermilch ist jetzt nicht ungesund, aber sie enthält halt deutlich weniger von den gesunden Mikronährstoffen als beispielsweise die Milch. Aber ich versuche mir auch eine Hafermilch mal selber zu machen. Ist total einfach.
Ne? Wirklich?
Also, das ist einfach Hafer. Wenn man einen guten Mixer hat, das ist die Voraussetzung. Ne? Also Hafer, so reichen schon so 50 Gramm und mixt man mit Milch einen Schuss Öl dazu. Ich würde da ein neutrales Öl nehmen, also einen Schuss Rapsöl beispielsweise. Das ist übrigens ein sehr gutes Öl, das Rapsöl und das Olivenöl, also was das Fettsäuremuster anbelangt. Und dann mixt man es ordentlich und das kann man durchaus trinken.
Und das schmeckt fast genauso.
Wie Hafermilch.
Wirklich?
Also es ist halt nicht gesüßt. Ne?
Ja.
Also man kann ja auch eine Hafermilch, die sind ja oftmals stark gesüßt, würde ich übrigens immer drauf achten. Aber doch, ich finde es sehr genießbar.
Sehr genießbar. Ich komme mal vorbei, Achim, auf ein Glas Hafermilch bei dir. Du schreibst in deinem Buch auch über Flavonoide, also sekundäre Pflanzenstoffe.
Ja.
Vielleicht kannst du das nochmal genau erklären, was dahinter steckt.
Ja, die Flavonoide oder grundsätzlich sekundäre Pflanzenschutzstoffe können Polyphenole dazu und. Also das sind gesunde Inhaltsstoffe in Pflanzen, die durchaus schon einen gewissen gesundheitlichen Effekt haben können. Und das ist das Spannende, dass es da viele Inhaltsstoffe gibt, die eben von der Pflanze gebildet werden, um sich eigentlich vor Fressfeinden zu schützen. Also beispielsweise, wenn man die Tomate, eine Tomate merkt, wenn man die vom Strauch zupft, ja, dann will die sie schon schützen. So, dann denkt die, ach, ich werde gefressen, ich muss mich jetzt vor Fressfeinden schützen und schüttet da schon mehr Lycopin aus. Lycopin ist dieser Pflanzenfarbstoff, der rote, der antikanzerogen beispielsweise wirkt und viele gesundheitliche Vorteile hat. Und je mehr man die Tomate beispielsweise malträtiert, umso gesünder wird die tatsächlich. Also wenn man jetzt so eine Tomatensoße wie so eine italienische Mutti, die man immer wieder einkocht, dann wird die immer röter. Und auch immer gesünder. Also da hatte Oma nicht recht. Beispielsweise, wenn sie immer gesagt hat, der möglichst frisch vom Feld oder aus dem Garten ist auch gut. Bei der Tomate ist es so, je mehr man die malträtiert, erhitzt, umso gesünder wird die tatsächlich. Ist also super, auch beispielsweise so ein Meal Prep, wenn man sich was vorbereitet oder eine Soße macht, richtig einmal einkochen, einfrieren und dann kann man die immer wieder erhitzen, wird immer gesünder. Oder ein Salat beispielsweise, wenn der Salat geschnitten wird, dann treten an diesen Schnittstellen die gesunden Inhaltsstoffe aus. Auch da will sich der Salat schützen vor Fressfeinden und bildet dann an diesen Schnittstellen die gesunden Inhaltsstoffe. Also so ein gechoppter, geschnittener Salat. Ein Salat wird gesünder, wenn ich den über Nacht in den Kühlschrank stelle, also verpackt sozusagen und dann am nächsten Tag esse, dann hat er mehr gesunde Inhaltsstoffe, also zumindest von diesen sekundären Pflanzenstoffen, als wenn ich den jetzt frisch essen würde. Und das fasziniert mich. Also
total,
wie holt man das Beste letzten Endes aus seinem Essen raus? Oder wenn du Champignons, erzähle ich immer wieder die Story, oder Pilze vor dem Verzehr 1 bis 2 Stunden in die Sonne legst. Also Pilze sind jetzt so nicht die absoluten Nährstoff- oder Mikronährstoff-Kings, außer sie haben Spermidin, was ein sehr interessanter Stoff ist in unserer Nahrung, wenn es um das Thema Anti-Aging geht, Smart Aging oder wie man heute Longevity. So schon sagt.
Ja, genau. Ah, der muss einmal fallen,
ja, der muss auf jeden Fall einmal fallen. Da steckt einiges drin, aber wenn man die in die Sonne legt, dann schützt sich der Pilz vor der Sonne und bildet dann Vitamin D. Und so wird ein Pilz, also ein normaler Champignon, zu einem absoluten Vitamin D König. Und wir haben ja sowieso wenig Vitamin D-Quellen so in unserer Ernährung. Und also da kann man durch diesen simplen Trick, so einen Pilz 1 bis 2 Stunden ins Helle zu legen oder in die Sonne zu legen, bevor man sie isst, kann man da richtig viel rausholen. Oder beispielsweise auch so ein Tipp, Zwiebel und Knoblauch möglichst klein zu schneiden, weil diese Schwefelverbindungen bilden sich nur an den Schnittstellen. Also wenn ich jetzt eine ganze Zwiebel verarbeite, einen ganzen Knoblauch, so eine ganze Knoblauchzehe, dann bildet er nicht so viele von diesen gesunden, wahnsinnig gesunden Schwefelverbindungen. Mhm. Na, und wenn ich den klein hacke, möglichst klein drücke, also beim Knoblauch den am besten pressen und dann einen Moment liegen lassen, 20 bis 30 Minuten und dann strotzt er nur so vor gesunder Inhaltsstoffe.
Ja. Das ist, aber apropos, hast du da auch eine Erklärung für, ist es wirklich so, wenn man Zwiebel schneidet, wie ist der Trick nochmal, dass man nicht weint, wenn man nach oben guckt oder gibt es da nicht irgendeinen Trick, dass man nicht so...
Naja, also das Messer ist der entscheidende, ein scharfes Messer zu nehmen.
Ja.
Na, also wenn man den zerdrückt und so weiter, da hat man natürlich, dann laufen einem schnell die Tränen. Oder dass man gekühlt das Ganze verarbeitet. Na, also wenn ich den Knoblauch oder die Zwiebel vor meinen Kühlschrank lege und dann verarbeitet, dann habe ich da lange nicht so zu kämpfen mit den Tränen.
Das Essen ist gerettet.
Sehr scharfes Messer. Also nicht, dass man den so zerdrückt oder zerquetscht. Und dann schneiden und dann 20 bis 30 Minuten zur Seite legen. Also wenn man jetzt ein Rezept macht oder sich ein Gericht zubereitet, kocht, dann am Anfang ruhig den Knoblauch und die Zwiebel schneiden und dann zur Seite legen. Und dann merkt man das an den Schnittstellen, dann werden die ja richtig, da treten diese Schwefelverbindungen aus. Und das sind die Stoffe, die so gesund sind für uns.
Jetzt fällt es mir wieder ein, man soll die Zunge rausstrecken und dann würde man nicht weinen. Ich habe das mal gemacht, das funktioniert
tatsächlich. Da darf dir aber keiner zugucken. Ne?
Er sieht wirklich bekloppt aus.
Aber Ori und...
Aber ich habe es getestet. Ich bilde mir ein, ich musste nicht so weinen wie vorher. Aber gut, es sieht wirklich gaga aus. Mein Mann stand neben mir und dachte, okay, kann ich irgendwie helfen oder ist... Wir hangeln uns weiter zum beliebtesten Getränk. Ja. Der Deutschen kann man mit sagen, zum Kaffee. Ne? Ja. Wenn man müde wird, hat man ja automatisch dieses, ich brauche mal einen Kaffee morgens. Ja. Irgendwie steht man auf, denkt, ich bin müde, ich brauche einen Kaffee. Nachmittags denkt man, ich habe dieses Nachmittagstief, ich brauche einen Kaffee. Ist das wirklich das Rätsels Lösung, um schnell wieder wach zu werden?
Also Kaffee zählt jetzt heute, oder wir wissen, dass es eigentlich nicht mehr so zu den diuretischen Lebensmitteln zählt. Mhm. Also dass man ruhig das in den normalen Flüssigkeitsbedarf mit einrechnen kann. Früher hat man ja gesagt, naja, dann pinkelst du die gleiche Menge wieder aus oder mehr. So, dem ist nicht so. Mhm. Kaffee zählt auch mit zum Ausgleich des Flüssigkeitshaushalts, wo es natürlich schwierig wird, ja, den klassischen Latte Macchiato oder hier noch ein bisschen Milchschaum und da noch irgendwie ein paar Streusel oben drauf oder so. Mhm. Und dann ist das Problem, wenn man halt den quasi so in so einem Nippling, man nimmt den mit und trinkt immer so ein Schlückchen davon, dann hast du halt immer wieder diesen Insulin Ausstoß. Und das Problem ist, dass der Körper gar nicht unmittelbar weiß, wie viel kommt denn da jetzt rein. Also wie viel und produziert dann eben Insulin, ja, willkürlich. Und das ist wiederum ein Hungerförderer, weil wenn zu viel oder mehr Insulin da ist, als ich letzten Endes an Energie aufgenommen habe, dann ist das Insulin so mächtig und so kraftvoll, das stärkste anabole Hormon, dass es irgendwo will es jetzt den Zucker herbekommen. Aber ich habe gar nicht so viel in meinem Kaffee drin gehabt und dann greift das Insulin auf den Blutzuckerspiegel zurück. Das ist die eiserne Zuckerreserve, ja, und baut den Blutzuckerspiegel ab. Das heißt, der Blutzuckerspiegel schwankt, sinkt ab. Wir kriegen Hunger und wir werden müde. Oh, also deshalb,
das ist ja total die falsche Richtung.
Da, genau. Also nur so viel dazu. Ne? Aber ein Kaffee macht übrigens am wachsten, wenn ich den jetzt morgens direkt nach dem Aufstehen oder ein Espresso trinke. Der ist im Übrigen besser bekömmlich in aller Regel, also weil er mehrfach gebrannt ist und weniger Säuren dann enthält. Mhm. Und wenn ich den pur zu mir nehme, ohne Zucker und ohne Milch, dann sorge ich dafür, dass ich nicht so schnell wieder müde werde. Also ich werde nicht wacher, aber ich werde nicht so schnell wieder müde, weil eben das Koffein da besser andockt und das hat was mit Adenosinrezeptoren zu tun. Und wenn man den jetzt mit Milch trinken würde, dann blockiert man sozusagen diese Aufnahme. Und deshalb tut's ganz gut. Also wenn man den Kaffee jetzt trinkt oder den Espresso morgens, um nicht so schnell wieder müde zu werden, wacher zu werden, dann am besten den ersten, wenn man den so runterkriegt, ohne dass man da was mit dazu gibt. Sehr den zweiten gut. Kann man dann ruhig mit Milch und so trinken.
Aber ich finde das spannend, gerade auch auf Autofahrten. Da denkt man ja oft, ich trinke jetzt mal einen Kaffee und dann hat man aber das Gefühl, oh Gott, ich bin schon total müde. Also das muss man ja auch bedenken, dass das hinten ja gleich auch wieder richtig abfallen kann. Ja. Ne? Dieser Koffeinkick, den man da hat.
Wenn man den jetzt halt mit Zucker und mit Milch trinkt, ne? Aber dann hat man diesen Effekt, Blutzuckeranstieg fällt dann ab. Man wird müde und wird dann schneller wieder hungrig. Kaffee an sich oder ein Espresso ist übrigens sehr gesund, ist auch für die Leber wahnsinnig gesund. Also diese Bitterstoffe und Röststoffe, also trägt zur Lebergesundheit bei. Ja, also ist toll. Ich bin großer Kaffee-Fan. Ohne Kaffee, ohne mich. Da haben die Amerikaner uns beispielsweise was voraus. Also wenn du da in einen Coffeeshop gehst und guckst mal, da steht nicht nur der Preis, sondern auch die Kilokalorienzahl, die Menge an Energie und wie viel das vom täglichen Verbrauch ausmacht oder vom Gesamtenergiebedarf ausmacht. Und wenn du dann eben liest, dass du mit einem Latte Macchiato, Vanilla sowieso, schieß mich tot,
mit Sahne noch oben
390
drauf.
Kilokalorien halt schon, naja,
großer
20%
Teil.
Von deinem Gesamtenergiebedarf gedeckt hast, dann wird einem klar, wie viel es ist.
Gibt es denn Alternativen? Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde müde und will danach nicht wieder diesen Abfall haben, dass man so runterfällt, wieder in so ein Loch nach dem Kaffee, gibt es etwas, was ich stattdessen machen kann?
Naja, also wenn man da mal analysiert, warum da viele müde werden oder am Nachmittag gerade und so, dann liegt es eben meistens genau daran, dass man so ein kleines Leistungstief hat, weil man vorher vielleicht das Falsche gegessen hat. Also wenn ich jetzt eine Pasta verdrücke und die ist noch weich gekocht, dann habe ich eine sehr kurze Magenverweildauer, habe einen starken Insulinanstieg und dann fällt der Blutzuckerspiegel in den Keller und ich kriege dann wieder mehr Hunger.
So. Kennt man aus der Mittagspause so, gell? Die typische Mittagspause.
Genau, das
kommst
du
zurück ins Büro und denkst so,
Und dann hat man so einen Schokoladenhunger oder es muss irgendwie ein Schokoriegel oder so sein und dann haut man sich den rein, dann geht es einem kurz besser mit einem Kaffee noch dazu, aber dann hat man eine Stunde später, geht das Gleiche wieder von vorne los. Und da ist es eben wichtig, beispielsweise, wenn man die Pasta al dente essen würde, dann erhöht man schon die Magenverweildauer. Das heißt, man hat nicht so einen starken Anstieg von, der Blutzuckerspiegel bleibt viel stabiler. Oder wenn man statt einem normalen Reis ein Basmati oder ein Parboiled Reis isst, auch da ist ein besseres Kohlenhydratverhältnis, Blutzuckerspiegel bleibt stabiler. Dann würde ich auch immer sagen, dass Fett da auch durchaus seine Berechtigung hat. Also, dass man eine Soße dazu isst, so wo durchaus auch ein bisschen gesunde Öle oder Fett mit drin sein darf, auch das erhöht die Magenverweildauer und man hat nicht so einen schwankenden Blutzuckerspiegel danach. Man wird also dann nicht so müde, dass man ruhig da komplexer isst. Und ich würde empfehlen, dass man das Dessert oder so oder Kaffee mit halt irgendeinem Sirup oder mit Milch und so weiter, dass man den halt unmittelbar zum Essen dann oder danach trinkt, weil dann hat man einmal die Insulinausschüttung, aber auch nicht so hoch dann, sondern eher moderat, einen stabileren Blutzuckerspiegel, als wenn man dann eine Stunde später damit anfängt, weil dann erzeugt man eben genau wieder das Phänomen, dass man mit diesen Insulinspitzen den Blutzuckerspiegel dann eben kippen lässt und man dann in diesen Teufelskreis kommt, dass man in Summe dann mehr isst.
Also die Mahlzeiten und den Kaffee schön zusammenpacken, das ist eigentlich ein guter Tipp.
Genau, also da eher nicht, wie man es immer gesagt hat, also wenn es um das Thema Sättigung und Figur geht, ruhig drei Hauptmahlzeiten essen, auch mit komplexen Kohlenhydraten, jetzt nicht nur mit Einfachzucker natürlich oder mit einfachen Kohlenhydraten und dann in der Zwischenzeit nach Möglichkeit nichts Gesüßtes oder was Energie enthält, zu sich nimmt. Also wenn man dann Softdrink zwischendrin, einen Schluck Cola oder Limo
Schorle,
oder so trinkt.
Mir ist immer die Schorle.
Genau, dann hat man halt immer wieder das Problem, ne? Man hat einen Insulinanstieg, Körper weiß nicht, wie viel kommt da jetzt rein, schüttet vermeintlich recht viel aus und dann greift er auf den Blutzuckerspiegel zurück und wir kriegen dann schneller wieder Hunger.
Ja, ein Teufelskreis, Achim.
Das wäre der klassische Teufelskreis, vor dem ich auch nicht immer gefeit bin, aber...
Das macht uns alle am Ende menschlich.
Ja.
Es gibt tolle Nahrungsmittel, du sagst, es gibt Brain Food, also gibt es etwas, was uns... schlauer macht? Also heißt das, wir werden.
Also sein IQ kann man sie leider nicht nach oben futtern.
Das wäre jetzt die Meldung des Podcasts.
Dann würde das auch ganz oben stehen bei
das
mir.
Das würde viral gehen.
Aber es gibt natürlich Lebensmittel, die dazu beitragen, dass eben die Nerven gut versorgt sind. Mhm. Also mit B-Vitaminen, Nüsse beispielsweise, sind da Top-Lieferanten für, also eine kleine Handvoll. Ein Freund sagt immer, ich hätte so einen Bund Möhren, also so große Hände. Bei mir ist es eine sehr kleine Handvoll Nüsse, weil die natürlich auch Warnvoll. Energie wiederum mit sich bringen, oder dass man auf eine gesunde Auswahl an Ölen achtet. Und da ist immer Vorsicht geboten. Ich werde immer wieder gefragt, naja, es kommt ja auf diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren an. Aber da macht es nicht unbedingt die Anzahl, also wie viel in Summe da drin stecken, sondern das Verhältnis von Omega-3-Fettsäuren zu Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Und das Verhältnis sollte so bei, 1:5 liegen maximal. Und jetzt haben wir also quasi ein Verhältnis Omega-3-Fettsäuren zum Verhältnis Omega-6-Fettsäuren 5. Weil wenn anteilsmäßig zu viele Omega-6-Fettsäuren da drin stecken, dann erhöht sich das Risiko für die Produktion von Arachidonsäure im Körper, und das ist wiederum nicht so gesund. Mhm. Deshalb ist beispielsweise ein Distelöl, wenn man da jetzt hinschaut oder wenn man im Netz guckt, ne, oder so ein Erdnussöl oder auch ein Kürbiskernöl, vermeintlich von der Anzahl her mehrfach ungesättigten Fettsäuren sehr gesund, aber was das Verhältnis anbelangt, sind die eigentlich recht schlecht. Die kann man gern essen, sind auch nicht ungesund, aber die würde ich jetzt nicht als Standardöle in der Küche beispielsweise einsetzen, sondern dann gutes Rapsöl nehmen oder ein gutes Olivenöl, natives. Da ist man eigentlich besser mit bedient. Und wenn wir schon beim Thema Öle sind, da ist meine Empfehlung auch immer, dass man da eher kleine Fläschchen kauft, die dann auch verbraucht. Also nicht, wie man so kennt, meine Mutter beispielsweise macht das gern, die kauft dann von unserem Italiener so einen ganzen Kanister ab.
Mein Vater hat gestern erst erzählt, er hat jetzt einen 70-Liter-Kanister gekauft.
Super.
Der kommt aus Italien. Ich sag super, wer soll denn das essen? Das kann man immer abfüllen, sagt er.
Ja, aber die Gefahr, dass es halt eben auch schneller ranzig wird und so, ist relativ hoch. Ne? Also man muss sich vorstellen, diese Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, das sind Verbindungen. Also das heißt, dass nach dieser Omega-3, nach der dritten Verbindung dieser Atomkette eine Doppelbindung da ist. Und die knackt relativ schnell auch. Die sind sterisch unstabil. So, wenn Sonnenlicht drauf fällt und so, deshalb ist ein gutes Öl auch oft in der dunklen Flasche drin, ist also lichtgeschützt. Sollte man auch nicht auf die Fensterbank stellen und so weiter. Oder man schlägt irgendwas drum, Zeitungspapier oder so, dass die Sonne da so reinknallt. Und dann knacken die eben leicht auf. Übrigens auch, wenn man die erhitzt, die Öle, und wenn es anfängt zu rauchen, dann auch bitte nicht mehr essen, dann wird es nämlich tatsächlich ungesund. Also es wird aus einem gesunden Öl schnell ein gesundheitsschädliches Öl. Und deshalb wäre ich da immer dafür, auch wenn man mal ein Leinöl, das ist natürlich so das beste Öl, was wir haben, aber nur in der kalten Küche einsetzt, weil es eben relativ viele von den gesunden Fettsäuren auch in einem guten Verhältnis drinstecken. Aber eben die leicht aufknacken, und deshalb sollte man das nicht erhitzen. Also ich verwende so in der Küche ein gutes Olivenöl oder eben ein Rapsöl. Und da auch diese Fettsäuren sind eben gut und wichtig eben für unser Nervenkostüm und sorgt somit halt für eine gute Gehirngedächtnisleistung. Aber was viele vergessen ist hier, dass man eben gut mit Wasser versorgt ist. Das ist eigentlich das, was man...
Wie viele Liter sagst du? Das ist ja auch etwas, woran sich die Geister scheiden.
Naja, also es wird ja immer so 3 Liter empfohlen. Also ich sage 1,5 bis 2 Liter aus Getränken, möglichst ungesüßt. Mhm. Natürlich halte ich mich auch nicht immer dran. Ich beispielsweise bin großer Fan. Ich liebe Spezi. Da könnte ich, also wenn es Spezi-Brunnen gibt, könnte ich mich da drunter legen. Das muss ich mir also richtig verbieten, tue ich es mir nicht. Aber dann wird das Verlangen nur noch größer. Mhm. Aber das sollte man natürlich nicht irgendwie so als Standardgetränk. Wasser ist dann natürlich das Beste, oder ungesüßt, also 1,5 bis 2 Liter. Man kann übrigens auch zu viel trinken, ne? Zu viel Flüssigkeit, weil immer viel hilft viel.
Ja.
Aber man muss sich das so vorstellen wie so ein Mühlrad. Ne? Also Wasser, Stoffwechsel ist das Mühlrad. Ohne Wasser läuft da wenig. Im Übrigen auch der Fettstoffwechsel nicht. Der gehört da auch dazu. Deshalb muss man da recht gut hydriert sein. Aber wenn ich da zu viel Wasser habe, also so ein Sturzbach auf dieses Mühlrad da loslass, dann kannst du es eben auch aus den Angeln heben. Das bedeutet, wenn der Urin so ganz klar ist, dann scheiden wir halt auch viele Mineralstoffe aus und dann ist es auch wiederum nicht so gut. Also deshalb 1,5 bis 2 Liter und man muss sich jetzt auch nicht übertrinken. Mhm. Also nicht, dass man jetzt denkt, viel hilft viel und ich.
Och, das finde ich mal total entspannt, weil ich finde, dieses Trinken hat man ja wirklich einen Druck drauf. Ne? Jeder, der dann sagt, oh, du hast trockene Haut, du musst mehr trinken, oh, du hast trockene Haare, du musst mehr trinken, oh, du hast das. So, ja. Man denkt eigentlich, ich muss nur trinken, das macht mich ganz wahnsinnig. Ja. Ich bin kein guter Trinker, muss ich dazu sagen. Aber 1,5 Liter bis 2, das schaffe ich. Aber ich finde, ab 3 wäre ich raus, das kriege ich nicht hin.
Bin ich auch raus, muss auch überhaupt nicht sein. Also ja, man muss natürlich dazu sagen, dass dieses Durstempfinden im Alter, also ich bin jetzt auch 45, also wahrscheinlich nimmt das bei mir auch langsam ab, aber ältere Menschen haben ein geringeres Durstempfinden, die müssen eigentlich, ich war neulich in den Niederlanden und wir haben so eine kleine Museumstour gemacht und das ist eine Freundin, die ist 86 und die sagte, ach, ich muss eigentlich den ganzen Tag, ich brauche nichts zu trinken. Du musst dich auch immer daran erinnern, dass sie zumindest mal einen Schluck Wasser trinkt, das Empfinden nimmt ab und da muss man schon darauf achten, dass man hydriert ist, dass der Stoffwechsel auch gut läuft und so und da gewinnt es wieder an Wichtigkeit, dass man immer zumindest darauf achtet. Aber das Übertrinken muss nicht sein. Und dann ist auch so eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, was ist denn eigentlich dieses Isoton und kann man denn auch beim Sport? Und ich bin kein Fan von diesen Modewässern, die es im Moment so gibt, weil die recht wenig
Mineralien und sowas
Elektrolyte enthalten. Oder ich meine so ganz klassische Wässer, die für relativ Gletscherwasser und Co. für relativ viel Geld verkauft werden. Aber für mich ist das wie destilliertes Wasser. Also das, da kann man bügeln mit, aber für den Organismus ist es nicht unbedingt das Beste, weil da eigentlich nichts mehr drin ist an Elektrolyten, Mineralstoffen, also Magnesium, Calcium beispielsweise.
Da aber wie kommt es denn, dass die da so hoch angepriesen werden? Das ist
ein gutes Marketing. Ah, toll.
Super.
Ja.
Okay, gut. Achten wir jetzt auch drauf. Toll. Passend zum Beauty-Podcast, lieber Achim, gibt es Lebensmittel, die uns schön machen? Noch schöner machen?
Ja, also da sind wir wieder beim Wasser oder viele sprechen ja immer so von Detox und vom Entschlacken und so im Übrigen. Also Entschlacken, das geht nicht. Wir haben zum Glück im menschlichen Körper keine Schlacken, die gibt es im Bergbau, bei uns nicht. Aber man kann den Körper natürlich, und das ist dann auch für die Beauty gut, bei der Entgiftungsfunktion unterstützen. Also die Nieren und die Leber. Das heißt mit anderen Worten, also dass man schon versucht mal basischer sich zu ernähren, auch durchaus mal was Grünes isst. Und es ist ja bei all dem Protein-Hype, den wir im Moment so haben, Proteine werden quasi über die Niere verstoffwechselt, also es bildet sich Stickstoff und der ist stark sauer. Also wenn man jetzt viele Proteine isst, dann hat man schon die Tendenz in Richtung, dass der Organismus eher im sauren Milieu liegt. Er hat gute Puffersysteme, er regelt es ganz gut, aber dabei können wir ihn eben unterstützen. Und das wäre jetzt eben mit was Grünem, also dass man ruhig mal den Brokkoli auch dazu isst, zu der Proteinladung oder grüne Lebensmittel, pflanzenbasiert und auch dazu trinkt. Also schon auf den Flüssigkeitsausgleich achtet und damit unterstützt man den Organismus, die Nieren und die Leber bei der Entgiftungsfunktion. Und somit tut man eigentlich am meisten so für das Hautbild, für Beauty und auch fürs Wohlbefinden.
Apropos auch Gemüse und Salat, weil wir das jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Es gibt ja auch so einen Mythos, dass es heißt, abends soll man keine rohen Nahrungsmittel zu sich nehmen. Also am besten keinen Salat, weil das würde gern, also so heißt es immer, nee, das kann sich erst gärt im Magen. Isst du lieber gedünstetes Gemüse und so? Stimmt das eigentlich?
Naja, es ist halt verdauungsintensiv. Ja. Ne? Und über Nacht soll man eher ruhen und das ganze System mal runterfahren und dem Organismus auch die Zeit geben, dass er sich erholt und den Akku wieder volllädt. Und wenn ich dann halt Rohkost esse, ja, dann ist der Verdauungsaufwand schon recht groß. Also bekömmlich ist es da nicht gerade. Ne? Deshalb schläft man dann unruhiger und fühlt sich da nicht so wohl oder hat es mit Blähungen zu tun. Mhm. Also ich würde jetzt nicht am Abend, ich bin jetzt kein Rohkostverächter, aber am Abend muss es jetzt nicht unbedingt sein. So, ne? Und ich würde schon auch darauf achten, dass der Rhythmus zum Schlaf, dass man also 3 Stunden vorher die letzte größere Mahlzeit gegessen hat.
Ich habe gerade gerechnet.
Oder wie man das Bild, wie es früher gemacht wurde, das finde ich eigentlich ist die moderne Ernährung. Wenn wir das hinbekämen, wieder so zu essen, na, also wenn man sich vorstellt, jetzt gerade wenn man beim Kaffee wieder isst, die Leute haben 3-mal am Tag gegessen, sind morgens, haben die ordentlich gefrühstückt, dann sind die auf den Acker gegangen, dann hat der Kirchturm geläutet um 12 Uhr, dann sind die wieder reinmarschiert, haben wieder ordentlich gefuttert. Da gab es unterwegs nicht irgendwie einen Coffeeshop, wo man sich mal irgendwas rausgeholt hat. Und die haben ordentlich und auch sehr gehaltvoll gegessen. Und dazwischen nix. So.
Und dann haben sich bewegt dazwischen.
Und haben sich bewegt, ja, aber man hatte eben nicht so diese ständige Energieversorgung. Und heute bei uns ist ja das Lämpchen im Kühlschrank ist ja immer an und es gibt an jeder Ecke irgendwie was, wo man sich was ziehen kann. Das ist die Gefahr. Und die Leute haben abends um 18 Uhr gab es Abendbrot und dann hat man ordentlich gegessen. Dann ist man vielleicht so um 10 ins Bett, um 9 ins Bett und morgens um 6 hat der Wecker wieder geklingelt und dann ist man wieder weitermarschiert.
Ja.
Und das ist eigentlich genau richtig, weil man hat ein Fenster von 12 Stunden, in dem man nichts gegessen hat. Und man weiß heute, so, dass ich auch durch Gespräche mit dem Andreas Michalsen, Professor an der Charité, der eigentlich für das Fastenthema sehr bekannt ist und der eigentlich ein sehr kompetenter Wissenschaftler, dass 12 Stunden ausreichen, um in die Vorzüge des Fastens zu kommen. Also die Autophagie, das ist das Cell Recycling unterstützt und so. Und dass 12 Stunden ausreichend sind. Ich muss also nicht 15, 16 Stunden versuchen zu fasten, sondern 12 Stunden die Nacht als Fastenphase zu nutzen und dann morgens ja, klingelt der Wecker und dann macht man ein sogenanntes Breakfast. Fastenbrechen. Das ist ein Breakfast.
Das ist gut.
Das hat man früher gemacht und das ist eigentlich das Gesündeste, was man so für unseren Organismus machen kann. Es gibt auch Lebensmittel, sogenannte Fastenmimetika, wie die Pilze mit dem Spermidin, was ich vorhin schon gesagt habe. Und man sorgt einfach für eine gute Autophagie. Die Autophagie ist dieses Zellrecycling. Die Zelle vermüllt nicht so schnell, sondern es wird eben da diese Wiederaufbereitung von Stoffwechselprodukten und Aminosäuren betrieben. Und dann altert die Zelle nicht so schnell, sie stirbt auch nicht so schnell ab.
Mhm. Ja. Und du hast eine krasse Zahl auch in deinem Buch beschrieben, dass jeder 20. Erwachsene in Deutschland mittlerweile unter mittleren bis sogar schweren Schlafstörungen leidet. Du hast eben ja schon gesagt, wir ernähren uns einfach anders als früher. Das ist ein Grund. Gibt es noch andere Gründe, warum schlafen wir so schnell? Ja, also das dachte ich, hätte ich gelesen.
Ja, also beim Schlaf ist es wichtig, dass man möglichst, auch wenn man wenig schläft oder also Schichtarbeiter haben da oft ein Problem oder nicht so einen geregelten Schlafrhythmus. Mhm. Du kennst das aus deiner Zeit beim Frühstücksfernsehen.
Sind ja quasi Kollegen, also ja, ich bin schon weg, du bist noch da, aber wir kennen das mit dem Frühaufstehen.
Ja, ich muss das jetzt auch und bei mir ist es so schwierig, weil ich das ja immer am Samstag mache.
Wann stehst
du
da auf, nachts?
Ja, also ich hab den Vorteil, dass gerade so beim das Frühstücksfernsehen am Samstag jetzt erst um 9 Uhr anfängt, aber ich bin dann um 7 aller spätestens, das ist keine ihre Uhrzeit, aber wenn ich jetzt unter der Woche mal da bin, naja, da klingelt da schon um 3:30, 4 oder so.
Ja.
Ich gehe die Themen dann auch gern vorher nochmal durch.
Ja.
Und bis man dann in der Maske durch ist, die Zeiten werden ja auch nicht kürzer, je älter man
wird. Wir werden
auch
nicht jünger.
Genau, so ist es. Also, aber da muss ich mich schon eher zwingen, auch früh ins Bett zu gehen. Das ist anders, als wenn man jetzt eine ganze Woche so einen Rhythmus hat, weil dann weiß man ja, ich kann morgens da einfach nicht bestehen, wenn ich mich nicht diszipliniere, da früher ins Bett zu gehen. Aber da ist es wichtig, wenn man jetzt wenig Schlaf hat, gerade für Schichtarbeiter und so, dass man dunkel schläft, also vielleicht mit einer Maske, dass man die sich aufzieht, weil dann kommt man erst in die Produktion von Melatonin und so und dass man auch in diese Tiefschlafphase kommt, die ganz entscheidend sind. Also die Nacht und einen guten Schlafzimmer ist wichtig für die Produktion wiederum bestimmter Hormone, Wachstumshormone beispielsweise, die auch wieder für die Regulation des Fettstoffwechsels mit verantwortlich sind, dass der gut läuft. Oder auch
die Haut.
Ja, aber auch Hungersättigung. Also Leptin, Ghrelin, Hungersättigungshormone werden über Nacht reguliert. Das heißt, wer wenig schläft oder schlecht schläft, hat am nächsten Tag einen schlechteren Stoffwechsel, geringeren Fettstoffwechsel und mehr Heißhunger. Das kennt jeder von uns, wenn man sich so ganz früh mal rausgeschält hat zu einer Uhrzeit, wo man normalerweise nicht aufstehen würde, man fliegt in Urlaub oder so und muss um 2-3 Uhr mal raus, dann hat man wie so einen Knast. Man hat richtig Hunger zu einer Uhrzeit, wo man normalerweise noch schlafen würde. Und es liegt genau an diesem Missverhältnis, dass eben diese feine Regulation der Hormone nicht so gut abläuft. Oder wenn man mal eine Nacht durchgezecht hat und hat nur ein paar Stunden geschlafen, dann hat man am nächsten Tag regelrecht Heißhunger. Und das liegt eben daran, dass der Schlaf wichtig ist zur Regulation dieser Hormone. Und das ist natürlich der ganze Stoffwechsel und so, spielt dann auch wieder eine Rolle. Also es ist eine Verkettung. Man kann jetzt also nicht sagen, ist dies, mach das und dann siehst du blendend aus. Und dann ist es immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren.
Du hast eingangs dein Croissant erwähnt, auf das du dich so gefreut hast an der Tankstelle und dann auch noch dabei ertappt wurdest. Das ist auch ein Beispiel, was du in deinem Buch hast. Ein Croissant hat die 10-fache Energiedichte von einem Apfel. Was heißt das jetzt für uns als Nicht-Ernährungswissenschaftler?
Also mit Energiedichte, das Volumen ist damit letzten Endes gemeint. Ne? Also so ein Apfel, du isst jetzt keine 10 Äpfel, so von der Menge her, was in einem Smoothie mal ganz leicht irgendwie so geht. Man hat es schnell weggetrunken. Deshalb ist auch, ich bin so ein Cowboy, ich kau gern, dass ich auch weiß, was ich da irgendwie gebissen habe. Bei einem Smoothie, grüne Smoothies übrigens viel gesünder, als wenn man jetzt nur Fruchtsmoothies trinkt. Und dann hat man auch einen relativ hohen Fruchtzucker da drin, also die Fructose. Wir wissen heute, dass es auf die Leber gehen kann, also zu einer nicht alkoholischen Fettleber führen kann, wenn man besonders viel davon isst. Die Energiedichte, natürlich so ein Apfel, wenn du den hast, lass den jetzt mal 80 Kilokalorien haben. Ich bin als Ernährungswissenschaftler immer dazu angehalten, nicht Kalorien zu sagen, sondern Kilokalorien, deshalb verzeiht mir da bitte. Also ein Apfel hat vielleicht irgendwie so ein mittelgroßer 80 Kilokalorien. Ja, und so ein Croissant, ich weiß es jetzt nicht, lass es 250
Stimmt,
haben
hätte ich
oder
jetzt
so.
Grad 250.
Einfach mal so 300. Über den Daumen und hast natürlich viel weniger Gewicht. Also die Verdichtung ist in so einem Croissant schon höher. Und das ist eben die Gefahr von so einem Croissant. Kann ich mir schon vorstellen, so beim Frühstück auch mal 4-5 Stück zu vertilgen.
Die futtert
und
da bin man so ich relativ, ne?
futtert man so weg. Ja. Ne? Und beim Apfel hast du natürlich viele Mikronährstoffe, aber die Kaloriendichte ist da halt deutlich, deutlich geringer.
Und wie wirkt sich die auf den Schlaf aus? Kann man das sagen?
Naja, das Volumen, das liegt aber eher an den, beispielsweise beim Gemüse, an FODMAPs, an schwerverdaulichen Kohlenhydraten, Fructose gehört beispielsweise dazu oder Ballaststoffe, die auch in der Schale sitzen, die sehr gesund sind, aber auch verdauungsintensiv. Ne? Also es wird ja empfohlen, allgemein auch von der WHO, dass man so naja, um die 30 Gramm Ballaststoffe, 30, 40 Gramm pro Tag zu uns nehmen. Wir legen aktuell so zwischen, ja, so ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 15 Gramm am Tag, also deutlich geringer. Und bei unseren Vorfahren war die Menge extrem höher. Da lagen wir vielleicht bei 150, 200 Gramm Ballaststoffen pro Tag. Das würde uns heute auseinanderreißen. So, ne? Und wenn ich das jetzt aber empfehle, mehr Ballaststoffe zu essen, dann denken die Leute, ja gut, ich fange jetzt morgen damit an und versuche auf die Menge zu kommen, essen nur noch Vollkornprodukte und bekommen dann Probleme oder eben Gemüse. Ja. Und das liegt daran, dass unser Mikrobiom das noch nicht kennt. Also wir müssen uns quasi langsam an diese gesunde Menge ranfuttern, nach oben futtern. Also nicht denken, so die Menge ist es jetzt, dann muss ich jetzt von heute auf morgen hin, sondern dass man sich langsam da nach oben futtert, damit es auch für uns bekömmlicher ist und dass wir da weniger Probleme bekommen. Weil ich höre das so oft, ja, ich habe das probiert, ich vertrage es aber nicht. Und das ist klar. Also unser Mikrobiom, die Darmflora, die kennt diese Menge nicht, ist überfordert und das führt dann zur Gasbildung, Blähung und wir kriegen dann Probleme. Obwohl das natürlich sehr gesund ist.
Und, also in kleinen Schritten.
In kleinen Schritten auch dem Mikrobiom auch die Möglichkeit zu geben, also Diversität ist da das Stichwort, sich neu auszubilden, neu anzulegen. Also Urvölker beispielsweise haben also eine große Diversität im Mikrobiom. Die können also quasi eigentlich noch die Baumrinde futtern und können das verstoffwechseln. Das können wir heute nicht mehr durch Umweltgifte, durch Medikamente und so weiter ist unser Mikrobiom stark eingeschränkt. Häufig, das führt dann wieder zu Unverträglichkeiten oder zu Fehlreaktionen im Stoffwechsel. Ja, Übergewicht spielt da auch eine Rolle, Depression, auch da gibt es einen Zusammenhang. Deshalb ist man eigentlich immer dazu angehalten, das Mikrobiom, also die Darmflora zu pflegen und gut aufzubauen. Das ist wichtig, weil da ein Stoff gebildet wird, das nennt sich Butyrat. Und das Butyrat ist wichtig für diese Mucosa, also für die Darmschleimhaut und quasi so eine Schicht zu schaffen, damit Bakterien nicht miteinander zusammenkommen, die da nicht zusammengehören. Also um eine gesunde Darmbarriere zu schaffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da schon gut versorgt sind mit Prä- und Probiotika, also mit Ballaststoffen oder auch mit lebenden Kulturen, die wir im Joghurt beispielsweise zu uns nehmen oder fermentierten Produkten, Sauerkraut und Co. Aber da ist es wichtig, dass es eben nicht pasteurisiert ist, ne? Also dass man darauf achtet, dass es nicht ultra hoch erhitzt ist, weil eben dann auch die Mikroorganismen sterben und dann nehme ich zwar ein gesundes Lebensmittel zu mir, aber diese Organismen sind dann eigentlich schon alle tot.
Es gibt übrigens auch eine extra Folge zur Darmgesundheit.
Sehr spannend.
Ja, mit der Frau Professor Dr. Ax Gardermann, eine der führenden Darmspezialistinnen in Deutschland. Also auch ganz, ganz spannend. Könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr Lust habt. Achim, was ich auch noch, du hast hier gerade so eine kleine Weintraube gegönnt. Übrigens, normalerweise gibt es bei uns auch immer so Kekse und einen Kuchen und so. Dann habe ich gedacht, Gott, der Achim kommt als Ernährungswissenschaftler, was stelle ich dem denn da hin? Oh, und dann habe ich gedacht, jetzt vielleicht die Weintrauben und Käse, da kann man nichts falsch machen. Also deswegen, es gab tatsächlich mal einen kleinen Fauxpas. Anastasia Zamponidis war hier und es ging auch um Beauty und alles Mögliche. Und da stand einfach hier noch so ein Riesenteller mit Keksen und Schokolade und Plätzchen und so. Und der stand aber hier, den haben wir jetzt nicht extra für sie, aber er stand da. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, es tut mir total leid, ich habe jetzt gar nichts anderes. Aber sie war cool, sie ist ja zuckerfrei, Pionierin. Und sie sagte nur, du, ich sehe den gar nicht mehr. Also du kannst mir jetzt hinstellen, was du willst, ist mir total egal. Aber deswegen, bei manchen Gästen mache ich mir tatsächlich Gedanken, was stelle ich hin? Bei dir habe ich heute die Weintrauben. Aber Weintrauben ist ja auch ein bisschen ein Superfood, oder?
Ja, schon. Also die haben natürlich auch eine ganz ordentliche Portion Zucker. Ne? Ja. So, also es gibt ja böse Zungen, die behaupten, ja, Obst, das ist ja nicht nur angemalter Zucker. Weintrauben, das die sind schon stark belastet, also gehört zu den Dirty Dozen Lebensmitteln, die belastet
sind. Ich
habe
mal wieder ins Volle getroffen.
Nein, überhaupt nicht, weil jetzt sind an sich ja, aber ich muss noch so ein bisschen dahin leiten, was ich gesagt habe. Also deshalb würde ich empfehlen, wenn man jetzt so konventionelle Weintrauben oder Trauben kauft, dass man die, ich wasche die immer mit so einem Essigwasser, dann geht man auch sicher, dass man da möglichst viel von den Schadstoffen herunterkriegt. Also ich nehme so ein Teil Apfelessig, nehme ich meistens zwei Teile normales Leitungswasser und darin bade ich dann ordentlich mal die Trauben und wasche die dann einmal noch ab. Mache ich mit allem, was vermeintlich gespritzt ist und so, und wenn ich da mal kein Bio-Lebensmittel oder so erwische. Mhm. Also dann kriegt man das gut mit runter. Aber da ist es schon so, dass Trauben auch zu den Lebensmitteln gehören, zu den Top-Lebensmitteln, die besonders viele CBMs, also Cancer-Beating Molecules, enthalten. Mhm. Und da sind sie mit Spitzenlieferanten, also sehr viele sekundäre Pflanzenschutzstoffe. Und bei den Trauben ist es so, wie bei vielen anderen Obst- oder Gemüsesorten, je intensiver die Farbe, umso mehr Polyphenole, also die dunkelroten beispielsweise, enthalten mehr von diesen gesunden Pflanzeninhaltsstoffen als die helleren. Ist beim Apfel ganz genauso. Mhm. Also wenn ich schon mal einen Apfel klaue, was man nicht tun sollte, weil es ja Mundraub ist, aber auch davon bin ich nicht gefeit, dann klaut euch die roten Äpfel vom Baum, also so ein tiefroter Braeburn oder so, hat wesentlich mehr der gesunden Inhaltsstoffe Polyphenole als jetzt so ein Granny Smith beispielsweise. Mhm. Oder ich bin ein großer Fan von so alten Apfelsorten, also nicht den konventionellen und die jetzt so nicht unbedingt so ein Pink Lady und so, sondern noch.
Die sehen auch so richtig aus wie vom Baum.
Jakob Fischer beispielsweise. Oder es gibt einen roten Boskop oder
den
so.
Meinte ich, genau. Ja. Die haben auch eine ganz andere Schale, finde ich. Die sind noch so rau. Die anderen sind so schön glatt, ne? Die sind so richtig so wie poliert. Und die sind noch so, hat gerade einer vom Apfelfeld reingetragen.
Man merkt oft, wenn man so einen Apfel anschneidet, der von so einer Streuobstwiese beispielsweise kommt, dass der eigentlich lange braucht, bis der oxidiert, bis der braun wird. Und es liegt daran, dass der also noch sehr viel Vitamin C enthält und Antioxidantien und die natürlich die Oxidation verhindern. Also je später ein Apfel braun wird, wenn ich den aufgeschnitten habe, umso mehr gesunde Antioxidantien enthält er tatsächlich. Und die alten Apfelsorten haben meistens mehr Polyphenole. Das sind auch die Stoffe, die es wiederum, wenn ich jetzt Allergiker bin oder Probleme habe mit Äpfeln, dass die bekömmlicher sind, also dass sie die trotzdem essen können.
Und ist das wirklich so? Damit bin ich ja aufgewachsen. Wenn man einen Apfel schält, ist das ja eigentlich nicht so gut, weil die Vitamine sitzen direkt unter der Schale.
Genau, also ein Apfel verliert ein Drittel seiner gesunden Inhaltsstoffe mindestens, wenn ich den Apfel schäle. Also er verliert einen wesentlichen Teil seines Gesundheitspotenzials. Also Äpfel sind ja oft mit Paraffin und so behandelt. Da würde ich natürlich also schon gut waschen und wenn es geht, aber die Schale immer mitessen. Es gilt im Übrigen auch für viele andere Lebensmittel, also vom Kohl, ne, der jetzt auch seine Zeit hat. Bitte esst die äußeren Blätter, wenn sie jetzt nicht ganz vergammelt sind, aber mit, weil da fällt viel Sonne drauf, beim Salat ganz genauso. Und überall da, wo die Sonne drauf fällt, also wenn ich so einen krausen Salat habe und der rot wird, so ein Lollo Rosso, so einen tiefroten, der hat wesentlich mehr gesunde Inhaltsstoffe, als wenn ich in das Innere des Salats gehe. Und beim Kohl ist es ganz genauso. Die gesündesten Blätter sind die äußeren und nicht die inneren.
Guck mal, der ist ein bisschen bitter, aber da muss man sich dran gewöhnen. Aber ich finde auch, wenn man das dann ein paar Mal gegessen hat, ist man da auch drin.
Ja, beim Kohl schmeißt man die oft weg, weil man denkt, naja gut, die sind irgendwie gammelig oder wie auch immer, aber also in dem Fall sind es dann die äußeren Werte, nicht unbedingt immer nur die inneren.
Es gibt das sogenannte Stressessen, das kennen viele von uns mit Sicherheit, dass man immer denkt, wenn man gestresst ist, ich muss jetzt was essen. Ja, also es gibt manche, die essen dann gar nichts, bei der anderen schlägt es ins Gegenteil aus. Wo kommt es her und kann man das in gesund hinkriegen? Ja, kann man das zügeln?
Ja, das hängt natürlich mit Stresshormonen zusammen, Cortisol, Adrenalin und so weiter und dass man da schon dann stark schwankende Blutzuckerspiegel hat. Also gerade da wäre es dann wichtig, dass man sich ein bisschen diszipliniert und dann dem nicht nachgibt, dass man jetzt was Zuckerreiches braucht oder so, sondern darauf achtet, dass es schon komplexer ist, also dass man ballaststoffreicher da ist und so, damit der Blutzuckerspiegel stabiler ist und dass man nicht so starke Schwankungen hat. Also gerade da trifft es dann eigentlich zu, dass die Qualität dann im Essen zunimmt und man sich da nicht hinreißen sollte, so ich brauche jetzt unbedingt was Süßes, sondern dann vielleicht erstmal einen Apfel isst mit Schale. Mhm. Ja, und dann hat man auch nicht so starke Heißhungerattacken. Und natürlich, dass man versucht, gut zu schlafen.
Ja, der Beauty Sleep ist berechtigt.
Ja.
Du hast ganz viele tolle Bücher geschrieben, Achim. Man hört dich auch in Podcasts, in Vorträgen. Also wer sich mit dem Thema beschäftigt, kommt an dir auf jeden Fall nicht vorbei. Etwas Spannendes, was ich gesehen habe auf deinem Kochbuch Deutschschlank. Da ist auf dem Cover so ein richtig leckerer, fetter Burger drauf mit Pommes, wo ich dachte so, okay, wow, also wenn ich so abnehmen kann oder mich fit halten kann, dann mache ich das sofort. Ist das ein spezieller Burger oder sagst du, da kann man auch mal einfach wirklich so einen triefigen Fettburger essen?
Das ist ja schon ein älteres Buch und bei Deutschland war damals, das habe ich auch in Zusammenarbeit mit dem Professor Sina gemacht, Christian Sina an der Universität zu Lübeck. Und da war der Anspruch, dass wir 200 Probanden untersucht haben, die so Insulin- bzw. Blutzucker-Tracker getragen haben. Und wir haben einfach mal geschaut, wie reagiert der Mensch auf bestimmte Lebensmittel, reagiert er da immer gleich? Und wir haben gesehen, dass man eigentlich gar nicht so sagen kann, die Masse ist jetzt das Lebensmittel, also mit unseren klassischen Ernährungsempfehlungen, dass die eigentlich nur so 40-50% der Bevölkerung zutreffen, weil der Stoffwechsel höchst individuell ist. Und deshalb haben wir da in dem Buch, Deutschland war eigentlich, da haben wir in so Raster eingeteilt oder grobe Raster, in denen man sich dann wiederfindet, dass man dann versucht, so zu essen. Es gibt so Kohlenhydrattypen und es gibt Speichertypen, also wie mich zum Beispiel. Ne? Also es gibt den klassischen Typen, der ein Stück Kuchen nur anzugucken braucht und schneller zunimmt. Und bei dem anderen passiert relativ wenig. Das war das Deutschland. Aber weil du den Burger jetzt angesprochen hast, das finde ich eben so schön. Ich habe ja den Podcast mit der Antonina Müller zusammen. Ist Ernährungswissen mit Biss. Und da geht es darum, dass man eben nicht nur maximal gesund, sondern maximal lecker auch das Ganze macht, also Ernährungswissen noch mit dem Genussaspekt versieht. Und ich werfe der Antonina dann immer hin, so das ist maximal gesund, wie beispielsweise beim Burger. Wie würde ich den Teig jetzt irgendwie machen? Also eine Teigruhe erhöht die Bekömmlichkeit. Also es ist gar nicht mal die Mehltype immer so entscheidend oder die Mehlsorte, sondern dass man Teig ruhen lässt und dann übernehmen die Mikroorganismen so eine Art der Vorverdauung, die bei uns sonst stattfinden würde. Also viele Menschen, die Probleme haben, beispielsweise mit Brot oder mit Weizen, ne, heißt es ja immer so, da liegt es gar nicht an dem Weizen, sondern es liegt daran, dass die Brote heute keine Standzeit, keine Teigruhe mehr bekommen. Die werden schnell durchgeschoben in der Industrie. Viele Bäcker machen das jetzt aber so, dass sie dem Teig wieder eine Ruhe gönnen und dann übernehmen die Mikroorganismen die Aufgabe, die bei uns normalerweise die Darmbakterien übernehmen müssten. Und deshalb ist da eigentlich schon quasi in puncto Bekömmlichkeit, Gesundheit, vieles getan, wenn man dem Teig mal wieder eine Ruhe gibt. Also dann tut man mit der Zubereitung schon was Gutes. Und solche Sachen werfe ich ihr dann zu. Und wir versuchen so ganz klassische und leckere Gerichte einfach so zu machen, dass sie also nicht nur lecker schmecken, wie so ein Burger beispielsweise, sondern auch noch maximal gesund sind. Das ist so die Aufgabe.
Die perfekte Kombi.
Böse Zungen haben aber behauptet, der Samen ist ja jemand, der selbst in einem Taschentuch irgendwie noch Vitamine findet. Das hat man auch zum Professor Dr. Michael Hamm mal gesagt. Das hat man auch mir schon nachgesagt. Aber das finde ich gerade spannender. Also Lebensmittel nicht grundsätzlich zu verteufeln, sondern einfach das Beste aus ihnen rauszukitzeln und das Beste aus unserer Ernährung rauszuholen. Und da steckt eine ganze, ganze Menge drin. Und deshalb, ich würde auch niemals sagen, ein Burger ist jetzt verboten oder mit einem erhobenen Zeigefinger. Unser Gehirn kann nicht mit Verboten umgehen. So, und das Verlangen wird nur noch größer. Ich meine, ihr habt Kinder, du weißt selber, wie das ist. Wenn man was verbietet, dann ist das die nächste Stunde. Danach ist es einfach ein großes Thema.
Natürlich.
Warum? Ne? Und man geht 10-mal an der Bäckerei vorbei oder Konditorei, wo es irgendwie nach frischem Brot irgendwie riecht und man verbietet sich's. Oder an der Eisdiele und beim 11. Mal marschiert man rein, isst den größten Schokobecher oder holt sich da irgendwie die Stückchen da aus der Bäckerei. Und deshalb bin ich dafür, nur Verbote sind verboten. Und man sollte aus dem Essen, was uns zur Verfügung steht, einfach versuchen, mit ein bisschen Köpfchen das maximal Gesunde und maximal Leckere rauszuholen.
Achim, wer dich kennt, der weiß, es gibt auch ein Thema in deinem Leben. Und ich habe lange überlegt in der Vorbereitung, ob ich es anspreche oder nicht. Aber ich glaube, es gehört in dein Leben. Es gehört dazu, wenn man dich kennt. Du bist damit auch sehr offen umgegangen. Wir haben im Vorfeld auch kurz gesprochen. Ich hatte Tränen in den Augen. Das ist kein Geheimnis an dieser Stelle. Du hast deine Frau verloren an Krebs. Und ich erwähne das deswegen, weil ich glaube, dass wir es einfach hier nicht verschweigen sollten, weil sie ein Teil auch von dir noch ist, wenn man jetzt auch mit dir spricht und glaube ich auch mit Blick auf all das, was du tust. Und ich habe dich als einen sehr starken, sehr aufgeräumten und sehr herzlichen Mensch erlebt, auch in der Zeit, in der du jetzt hier bei mir im Studio sitzt. Wie sehr hat dich ihr Verlust auch noch mal mehr, ja, ich sag mal, auf das Leben vorbereitet oder dass wir eigentlich auch jeden Tag, ob jetzt, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Eisbecher oder dem Stückchen oder einer gesunden Ernährung, wie sehr wir das Leben doch auch Tag für Tag schätzen sollten, weil auch emotionale Gesundheit natürlich auch ein ganz großes Thema ist, ja. Und ich weiß, dass dir das nahe geht.
Ja, entschuldige.
Nein, du kannst auch einmal durchatmen. Ja,
also Verena fällt mir wahnsinnig so und das sind ja im Nachgang noch zwei. Meine beiden Trauzeugen sind auch noch gestorben.
Ja,
Klar, es ist, es bringt nichts, da irgendwie zu hadern, warum das alles so passiert ist. Mhm. Und ich versuche, und das hat Verena schon immer so gesehen, einfach da auch ein besserer Mensch zu sein. Und sie war immer mit allem sehr dankbar und das versuche ich auch so mitzunehmen. Und das ist das, was mich hält. Also das Gute im Schlechten zu sehen und besser mit Menschen, mit anderen umzugehen. Mhm. Ich kann vieles nicht mehr verstehen, was heute so in der Welt irgendwie passiert oder mich damit identifizieren, dankbarer zu sein. Mhm. So. Und das ist so das, was ich so mitnehme oder was sie mir mitgegeben hat oder auch meine beiden Freunde, die auch gehen mussten. Mhm. Aber leicht ist es nicht, aber es ist jeden Tag eine Aufgabe.
Mhm. Ja, gibt es etwas, was du anderen Menschen vielleicht mitgeben kannst? Also es gibt mit Sicherheit viele, die auch einen tragischen Verlust hinnehmen mussten, aber es kann ja jede Lebenssituation sein, wo man vielleicht nicht weiß, wie soll es denn weitergehen. Ich weiß, du warst auch in einem ganz, ganz tiefen Loch, aber irgendwie mir hat das neulich eine Expertin zum Thema Glück erzählt. Sie sagte, man kann alles versuchen und alles auch aufnehmen, aber am Ende muss man sich selbst an den Haaren rausziehen. Also man muss trotzdem diesen Willen haben, weiterzumachen. Und den hast du ja trotzdem, auch wenn es dir, ich weiß, lange Zeit nicht gut ging, doch entwickelt. Hattest du da Hilfe von lieben Freunden? Also was kann man da
so einen pauschalen Tipp dazu geben? Es ist recht schwer, weil es eine höchst und auch Trauer und die Verarbeitung ein höchst individueller Prozess ist und so. Und das dauert eine wahnsinnig lange Zeit. Das wird vermeintlich so in dem Leben, für mich wird das immer ein Thema bleiben, also bin ich mir ziemlich sicher. Aber alle, die gehen mussten, Verena dann natürlich voran, haben mich immer gelehrt, dass man versucht, das Beste draus zu machen. Verena hat nie gehadert mit dem Krebs, sondern immer versucht, das Bestmögliche draus zu machen, das Bestmögliche in den Dingen zu sehen. Und ich glaube, dass das meine Aufgabe ist. Also das Beste draus zu machen und vielleicht auch anderen Menschen da ein Stück dabei zu helfen. Und das hat sich auch stark verändert. Also ich war jetzt noch nie irgendwie so der Karrieretyp, aber das ist heute gibt mir das viel mehr, wenn mir Menschen sagen und schreiben, dass es ihnen durch das, wenn ich was von mir gegeben habe, ein Stück weit besser geht. Oder so. Und das bedeutet mir einfach viel. Aber wenn es irgendwie sowas ist, dann ist es, dass man sich immer wieder vornimmt, das Beste draus zu machen, die Zeit hier nutzt, die man hier sein darf. Und zwar in jedem Moment. Und auch vermeintlich, wenn es noch so schwer wird. Und die Herausforderung ist ja immer wieder im Alltag so, dass man denkt, oh Gott, da könnte ich jetzt aber gerade irgendwie ausflippen. Ja. Oder das, und dass man auch da versucht, irgendwie gnädig zu sein und wie gesagt, das Beste draus macht. Und ich bin mir sicher, das ist jetzt natürlich sehr philosophisch und so, und ich bin ja auch sehr wissenschaftsgeprägt. Es gibt einen Sinn, warum wir alle hier sind. Und da müssen wir irgendwie durch. Das ist hier das Spielfeld, wo wir uns austoben, ausleben und wo wir die Erfahrung sammeln müssen. Und dass es in irgendeiner Form irgendwo, wir wissen es nicht, keiner weiß es, weitergeht. Und dass wir dann das nächste Level hoffentlich erreichen.
Ja, und ganz wichtig im Leben sind gute Freunde, liebe Menschen, absolut, gute Gespräche. Und deswegen gehen wir zwei, Achim, jetzt noch einen Kaffee trinken zusammen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Insights in das Ernährungsmysterium und danke auch für deine offenen persönlichen Worte. Du bist ein ganz toller Mensch. Vielen Dank, Achim.
Danke dir, danke euch. Tschüss.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.